Hallo zurück bei Kontrafunk aktuell. Kurz vor Weihnachten ist die deutsche Außenministerin nach Nigeria gereist. Für Annalena Baerbock sicherlich ein recht angenehmer Besuch. Es ging mal nicht um Krieg und Frieden. Der Besuch konnte sich auch moralisch gut anfühlen. Gemeinsam mit der ebenfalls grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth gab Baerbock sogenannte Beutekunst zurück. Kulturgüter, die im 19. Jahrhundert den Weg von Afrika nach Europa gefunden hatten und auch in deutschen Museen zu sehen sind. Sie sollen dem Königreich Benin geraubt worden sein. Doch mittlerweile gibt es Kritik an der deutschen Freigebigkeit und darüber sprechen wir nun mit Peter Herrmann. Der Galerist und Kunsthändler lebt selber in Afrika. Er ist uns heute aus Togo zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich.
Die deutsche Außenministerin hatte also 20 Bronzen im Gepäck und weitere sollen auch folgen. Baerbock sagte, diese Kunststücke seien nicht nur kulturelles Erbe, sondern auch ein Stück Identität. Wie war denn die Reaktion in Nigeria?
Nun, zunächst musste ich mal lachen, weil so ein kleines Männchen mit einem furchtbartigen Bauch, das sich die Wampe hält und dann steht drunter im Kniefall vor dem Herrscher. Also da werden dann so Dinge eingeblendet, dieses Figürchen hat keine 100 Euro wert. Also da werden so ein paar wertvolle Dinge mit vollkommen Nichtigkeiten abgemischelt. Also das ist eine ziemlich peinliche Nummer, also auch vor dem Hintergrund. Ja, und wie gesagt, also man braucht ja nur die Nigerianer auf den Fotos angucken, die zirkulieren, denen kommt es selbst so ein bisschen surreal vor, was da abläuft.
Das heißt, das, was wir hier in Deutschland wahrgenommen haben, dass dort also so eine Mischung aus moralisch richtiger Entscheidung und Gönnerhaftigkeit auftritt, das hat man dort gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt eine große Geste gewesen ist?
Also das erscheint alles wie ein großer Zirkus. Vorhin war in der Anmoderation kurz von Krieg und Frieden die Rede. Es geht sehr wohl halt schon drum. Ne? Es ist eine verkorkste Energiepolitik und man muss jetzt irgendwie sich an Nigeria anbieten und dann schaltet sich halt auch noch die Frau Außenministerin ein. Das ganze Ding hat schon was von unglaublich Peinlichem, wobei man früher Nigeria überhaupt nicht beachtet hat und die Chinesen denen zugeschaut hat, wie die dann so ganz langsam aber sicher die Ökonomie enorm beeinflussen. Man hat immer gesagt, schau doch mal, was die Chinesen alles Gutes machen, aber da hat man dann nie geguckt. So, und jetzt versucht man noch irgendwie Gas zu kriegen und gibt dann so ein paar Figürchen zurück. Also das kriegt schon langsam aber sicher einen extrem peinlichen Moment. Ne?
Ihre Vermutung ist also, dass es da jetzt gar nicht um die auch schon längere Zeit vorbereitete Rückgabe dieser Gegenstände ging, sondern dass man eigentlich die Gelegenheit genutzt hat, um möglicherweise hinter verschlossenen Türen auch mit dem Außenministerkollegen aus Nigeria über andere Themen zu sprechen.
Es geht natürlich schon darum, so bestimmte Direktiven zu erfüllen. Also in dieser Rassismus-Hintergründe, das war ja ein US-amerikanischer Import, das ganze Thema so aufzubauschen. Und genauso natürlich dann dieses ganze Afrika-Thema, das geht dann natürlich in die Richtung, dass man die Kontakte zu Afrika nicht verlieren soll. Nur man verliert sie trotzdem, weil irgendwie wird immer das Falsche gemacht. Also die Afrika-Politik insgesamt, wenn man jetzt mal nicht nur die Kunst sieht, die ist so furchtbar. Ich habe sie noch nie so furchtbar erlebt. Also so dilettantisch. Es beginnt ja schon, wenn wir jetzt auf die Restitution zurückkommen, mit einer vollkommenen Verdrehung der Geschichte. Also Deutschland hat gekaufte Ware. Engländer hatten ein paar Objekte verkauft, die aus dem Beutefeldzug waren, sind also wieder bei Krieg und man unterstellt, es wäre gestohlen. Dass die sich nicht 250 Delegierte ohne Reaktion abmurksen lassen, das vergisst man dann bei der Geschichte. Das heißt, diese Objekte sind letztlich als Militärexpedition eine Bezahlung für das Töten von 250 Menschen. So, das ist eine Thematik, die kann man gesondert behandeln, wie man sie will. Nach dieser britischen Geschichte ging ein unfassbarer Boom für Nigeria los, weil dadurch, dass ausgerechnet die Deutschen diese Objekte damals kauften, dem einen völlig neuen Wert zufügten, dadurch bewirkten, dass die Geschäfte boomten, wie sie noch nie vorher geboomt haben. Die Nigerianer haben 125 Jahre lang Riesengeschäfte gemacht mit dem Boom der Bronzen. Und jetzt seit 10 Jahren beginnt man, diesen gesamten Markt zunichte zu machen. Das ist also schon ein erstaunlicher Vorgang. Den Deutschen hat man zu verdanken, dass man Riesengeschäfte gemacht hat. Im Prinzip will niemand von denen was. Die Deutschen biedern sich an in der Schuld und Sühne und machen gleichzeitig bei diesem Einwanderungsproblem, wo es dann immer heißt, man muss so die Fluchtursachen bekämpfen, geht man her und vernichtet einen Markt, der über ganz Afrika verteilt, Kunsthandwerk, Kunst. Wir haben mal geschätzt, so um die 1 Million Menschen, die davon leben, also Familien, die angehängt sind an Geschäfte und Herstellung. Das ist rund 1 Million. Das legt man gerade vollkommen flach.
Das müssen Sie mir jetzt aber nochmal genauer erklären. Also dadurch, dass man Kunst zurückgibt, könnte man auch argumentieren, dass man hier das Angebot verknappt und dementsprechend könnte das ja sogar vom Vorteil sein für den Markt.
Also ich schätze mal grob mit den Laboratorien, mit denen ich zusammenarbeite, reden wir über 40.000 bis 50.000 alte, ich rede nicht über Kopien, alte Objekte, die aus Nigeria weltweit zirkulieren. Dieser ganze Zirkus, der hier wegen 2.000 Objekten aufgeführt wird, von denen noch ein ganzer Teil nur einen wissenschaftlichen Wert hat, aber keinen Kunstwert. Das ist schon bizarr von der Menge her und dann von der Menge noch in der Interpretation. Dass ein Markt kaputt geht, hat ganz einfach damit zu tun, dass die Presse seit vielen Jahren voll ist, Afrika und Raubgut. Der nächste Schritt von Afrika und Raubgut ist, die Händler, zu denen auch ich mich zähle, mit meinen ganzen afrikanischen Kollegen, uns wird Hehlerei unterstellt dadurch. Das ist ja die nächste Implikation. So, dann geht es weiter bis zu den Sammlern. Sammler, die mittlerweile ihre afrikanischen Objekte aus dem Wohnzimmer rausnehmen, weil sie der Fragen überdrüssig sind von Besuchern, die sagen, wie kannst du sowas nur ausstellen? Das sind also die nächsten Reaktionen. Dann geht es weiter, dass nichts mehr verkauft wird. Jetzt muss man sich mal so vorstellen, in Deutschland gibt es, ich weiß nicht wie viele so kleine Afro-Shops, die Kunsthandwerk verkaufen. Das sind in der Regel integrierte Afrikaner. Die gehen gerade pleite. Die verkaufen nichts mehr. Der Markt ist einfach durch diese negative Berichterstattung komplett zerlegt. Das heißt, mit dem Schuld- und Sühne-Argument hat man Nebenwirkungen, die sich die Damen, die hier rumvorwirken, sich nicht im Traum ausmalen konnten.
Die Berliner Taz berichtete kürzlich über eine Gruppe, die mit der Rückgabe ganz und gar nicht einverstanden ist. Die US-amerikanische Restitution Study Group meint, die Rückgabe an das Königshaus von Benin sei sogar eine Belohnung der Sklaverei. Was hat es denn damit auf sich?
Ich habe mich sehr gefreut, dass die sich jetzt in diese Debatte eingeschaltet haben, weil wir, ich sage jetzt wir, ich bin ja nicht der Einzige, der sich um dieses Thema kümmert und davon betroffen ist von den Auswirkungen. Wir argumentieren ja schon lange und ähnlich. Diese kleinkarierte Anbiederung an alles, was irgendwie mit Königtum zu tun hat in Afrika und die sich unbedingt zeigen wollen mit sämtlichen Demutsgesten neben irgendwelchen alten Königen, deren Anspruch in der Republik nicht mehr allzu groß ist. Also diese Anbiederung, die da stattfindet. Benin, es gibt einen Artikel, der heißt dann die Blutspur der Benin-Bronzen. Verfolgt man also diese Historie ein paar Jahrhunderte rückwärts, wird man feststellen, dass der Reichtum von Benin durch den Sklavenhandel kam. Dass die jetzt diese Objekte zurückbekommen, die ja wie vorhin schon ausgeführt auf der Ermordung von 250 Personen beruhen, dass die jetzt zurückkriegen, da kann man sich vorstellen, das ist auch so eine Verklärung der Kolonialzeit. Es wird immer so getan von diesen moralischen Verbrechen. Man muss sich immer ein bisschen vorstellen, man hat durch die Kolonialzeit ja auch so zentralistische Königtümer ruhig gestellt, die eben, wie zum Beispiel Sklavenhandel, nicht nur Sklavenhandel, so dominiert haben, dass die umliegenden Ethnien durchaus durch die Kolonisation befreit wurden. Denen war das ziemlich egal, welche Hautfarbe die Befreier haben. Hauptsache, sie mussten nicht mehr unter der Knute von irgendwelchen Yorubas oder Ashantis leben. Das ist also so eine Geschichte, die man auch vollkommen ausklammert bei der Betrachtung dieser Zeit. Man klammert vollkommen aus, dass ein humanitäres Bestreben der Kolonialzeit ja auch war, die Sklaverei definitiv zu beenden. Also solche Aspekte rücken in letzter Zeit immer mehr in den Hintergrund und werden bei der geschichtlichen Betrachtung nicht mehr berücksichtigt.
Der Vorwurf gegen das Königshaus von Benin ist, dass die Grundstoffe für diese Kunstwerke aus Europa gekommen sind und man sie eingetauscht hat gegen Sklaven. Jetzt sagt das Museum am Roten Baum Hamburg dazu, ja, das ist richtig, tatsächlich ist das so passiert, Grundstoff gegen Sklaven, aber es sei ja auch mit Pfeffer und anderen Gütern gehandelt worden. Ist das für Sie glaubwürdig?
Nun, das ist die Dame, die ich vorhin erwähnt habe. Hamburg ist nochmal so ein spezieller Fall, auch in der Argumentation. Ich würde jetzt, dass hier Metall aus Europa im Spiel ist, in dem Fall jetzt nicht als Argument anführen. Also wir haben die ersten Metalle im 7. Jahrhundert bei den Ibos, auch heute Nigeria. Es gibt eine Exportlinie, die geht in der Literatur ein bisschen unter, seit dem 8. Jahrhundert in Richtung China von Afrika aus. Man hat Metallkarawanen durch die Wüste durch. Man hat also 7. Jahrhundert Ibo, dann etwa um das Jahr 1000 bildete sich die Gilde in Benin. Das sind also unglaublich viele Jahrhunderte zuerst mal vorher dran, bevor dann eben diese Sklavenzeit eingesetzt hat. Und da jetzt dieses Metall so ins Spiel zu bringen, gefällt mir nicht so richtig gut. Aber gut, das ist die amerikanische Betrachtungsweise, denen ich grundsätzlich so mal recht gebe, die halt einfach sagen, unsere Vorfahren wurden von denen verkauft und uns ist nicht einsichtig, warum wir jetzt denen, die unsere Vorfahren verkauft haben, die ganzen Werte zurückgeben. Die Objekte sind also in den Museen, auch in den Vereinigten Staaten, besser aufgehoben und dienen vor allen Dingen ihrer Geschichte, also der afroamerikanischen Geschichte. Und damit haben die natürlich zweifelsohne Recht. Und dadurch, dass es jetzt eben Afroamerikaner sind, sie dann eben, ich sage es jetzt mal ein bisschen zynisch, die richtige Farbe haben, die dürfen dann jetzt reinkrätschen. Also das hat schon einen Hintergrund. Wir werden immer vergessen, weil wir die falsche Hautfarbe haben, dürfen wir keine Experten sein. Dadurch, dass jetzt Afroamerikaner glücklicherweise ins Spiel kommen, kriegt es nochmal so eine Konnotation. Die ist jetzt interessant.
Deutschland hat Teile der Bronzen von Benin im Dezember in Nigeria übergeben. Angereist waren Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Aber an dieser Praxis gibt es aus unterschiedlichen Aspekten Kritik, unter anderem eben auch